Ja, hallo Freunde, grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott, alles zusammen miteinander. Ihr seid richtig beim News-Ticker Thomas Gast am 29. Mai 2026. Ich muss noch mal kurz die Technik checken hier und dann legen wir los. Ganz zu Anfang von meiner Berichterstattung eine kleine Challenge, ein Test für euch. Ich blende euch mal ein Video ein. Wir sehen einen Soldaten und wir sehen, wie von rechts eine Drohne reinfliegt, über den Konvoi weg, hinten einschlägt und explodiert. Und meine Frage an euch, liebe Community. War das eine russische Drohne oder eine Drohne aus der Ukraine? Und im Umkehrschluss, waren die Soldaten auf diesem Truck? Waren das Russen oder Ukrainer? Ran an die Tasten, deine Meinung. Und jetzt beginnen wir mal mit dem ersten Bericht des Tages. Right. Gut. Die USA und der Iran haben eine Vereinbarung über ein 60-tägiges Memorandum of Understanding erzielt. Die endgültige Genehmigung durch US-Präsident Donald Trump wird erwartet, und zwar in Kürze. Das behauptet Axios. Jetzt kommen wir mal zu meiner Meinung bislang zum Iran-Krieg. Ich denke, dass Donald Trump sich in einen Krieg hat hineinziehen lassen. Und zwar in einen Krieg, der nicht zu gewinnen war. Zumindest nicht für die amerikanische Armee. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass es nicht der Krieg der Amerikaner war, sondern ein Krieg, der von Israel irgendwie auf irgendeine Art und Weise forciert wurde. Und ich denke persönlich, dass Trump sich hat überreden lassen, diesen Krieg zu führen. Ihm wurde möglicherweise geflüstert, pass auf, der Iran ist schwach, die haben nichts mehr, die robben auf dem Zahnfleisch daher. Und wenn wir sie jetzt angreifen, dann wird es ein Blitzkrieg, 3 Tage lang. Wir neutralisieren den Ayatollah Ali Khamenei, Regime Change, der Sohn vom Ex-Schah des Iran, Reza Pahlavi, übernimmt. Die Iraner werden auf die Knie fallen, weiße Flaggen, und die werden sich damit begnügen. Das war eine Fehleinschätzung vom Pentagon, von Donald Trump. Er hat sich da irgendwie überreden lassen. Aber dieser Krieg hat mir persönlich noch etwas gezeigt, nämlich die militärischen Schwächen der militärischen Großmacht der USA. Und der Iran hat diese Schwächen gnadenlos ausgenutzt. Ja? Der Iran seinerseits ist durch den Krieg als Großmacht wirtschaftlich und militärisch etabliert worden, ohne Zweifel. Der Herr Trump hat gezeigt, dass er als angeblich mächtigster Mann der Erde sprunghaft und alles andere als zuverlässig ist. Und dass er sich mit einem Stab umgeben hat, der in bestimmten Positionen besser besetzt hätte werden können. Ich spreche hier vom Kriegsministerium, Pentagon, right? Und der Krieg hat mir persönlich auch gezeigt, jetzt mal auch mit Blick nach Venezuela, dass Korruption kriegsentscheidend sein kann. Und wenn wir schon bei Venezuela sind, da kann ich mich an Situationen erinnern, wo der Herr Trump sich so mit ein bisschen Häme an die Russen gewandt hat, so nach dem Motto, schaut mal her, so führt man Kriege, blitzschnell, minimaler Aufwand, große Erfolge. Er hat aber dann ganz schnell feststellen müssen, dass der Iran nicht Venezuela ist. Ja? Und ich glaube, die Russen haben diesen Krieg der USA gegen den Iran mit größtem Interesse und sicherlich auch mit etwas Genugtuung mitverfolgt. Wir gehen nach Serbien. Ein serbisches Unternehmen hat eine Drohne mit einem 7,62mm Maschinengewehr ausgerüstet. Hier das Video dabei. Und wenn man hier von 7,62 spricht, dann ist gemeint sicherlich die 7,62x51 NATO, das NATO-Kaliber. Könnte mich täuschen, aber es kann eigentlich nur so sein. Das serbische Rüstungsunternehmen, ich gehe mal rein ins NATO-Alphabet, Papa Romeo Delta Charlie, hat die Einführung der Konfiguration IKA Machine Gun für die Plattform IKA 20 Mike angekündigt, die ein 7,62mm Maschinengewehr mit einer Magazinkapazität von 200 Schuss umfasst. Die Drohne IKA 20 Mike ist ein zertifizierter Hexakopter in Militärqualität, der für autonome Einsätze bei Tag und Nacht konzipiert ist und je nach operativen Anforderungen verschiedene Nutzlastkonfigurationen tragen kann. Sie wurde bereits mit Raketen und Luftbomben ausgerüstet. Das heißt, wir kommen hier vielleicht bald rein in eine neue Phase vom Krieg, wo wir Drohnen sehen mit Luftbomben, Raketen, aber auch mit Maschinengewehren. Und das wäre, so denke ich doch, ein Novum. Wir gehen weiter zum nächsten Bericht. Ein Gamechanger für asymmetrische Kriegsführung? Wirklich? Wir schauen mal rein in die Türkei. Türkische Innovation. Neue Stealth-Spray-Beschichtung soll Drohnen für Radar fast unsichtbar machen. Wow. Das heißt, die Drohnen-Evolution oder Revolution, die wird gnadenlos vorangetrieben. Auf der einen Seite Serbien, Drohnen mit Machine Guns. Und auf der anderen Seite Türkei, Drohnen, die man unsichtbar macht. Wir gehen da rein in eine neue Ära. Und diese Ära wurde ja eingeleitet durch den Ukraine-Krieg. Drohnen als Hauptgegner moderner Panzer. Wir sind reingekommen in einen Drohnenkrieg. Und jetzt schauen wir mal, was die Türken da wirklich noch in petto haben. Forscher aus der Türkei haben eine spezielle Beschichtung auf Basis von vulkanischem Gestein entwickelt, die Drohnen deutlich schwer ortbar machen soll. Die sprühbare Farbe namens Kursa 3.0 nutzt die mikroskopisch poröse Struktur von Basalt und Bimsstein, um Radarwellen einzufangen und in Wärme umzuwandeln, statt sie zurückzuwerfen. Laut den Entwicklern reduziert die Beschichtung das Radarsignal um bis zu 43 dB, ein Wert, der herkömmliche Radarabsorptionen Materialien, RAM, deutlich übertreffen soll. Das ist natürlich ein Hammer. Diese Lösung könnte vor allem kleine Drohnen und Loitering-Munition günstig und einfach nachrüstbar machen. Die Technologie klingt vielversprechend, unabhängige Tests müssen die spektakulären Angaben jedoch erst noch bestätigen. Wir gehen weiter zum nächsten Bericht, liebe Freunde. Wir gehen rüber in den Iran. Gestern Morgen kam eine Eilmeldung rein mit folgendem Text. Iran greift US-Luftwaffenstützpunkt in Kuwait an. Und da gibt es auch ein Video zu, ich lasse euch mal abspielen. Die iranischen Revolutionsgarden, IRGC, haben nach eigenen Angaben die Ali al-Salem Airbase in Kuwait angegriffen. Ziel sei die Vergeltung von zuvor erfolgten US-Angriffen gewesen. Laut Meldungen kam dabei mindestens eine ballistische Mittelstreckenrakete zum Einsatz. Die Basis in Kuwait dient als wichtiger Logistikstützpunkt der US-Luftwaffe in der Region. Zuvor fanden Angriffe der USA auf den Iran statt, bei denen nach Angaben eines Regierungsvertreters unter anderem 4 iranische Drohnen abgeschossen wurden. Zudem griffen die US-Streitkräfte einen iranischen Stützpunkt in Bandar Abbas an, von dem gerade eine 5. Drohne gestartet werden sollte. Das sagte der US-Regierungsvertreter. Ich nehme an, das war CENTCOM. Wir gehen weiter zum nächsten Bericht. Jetzt haben wir hier was, wo uns eigentlich ein bisschen zum Nachdenken bringen sollte. 3 Tanker wurden vor der Nordküste der Türkei mit Drohnen angegriffen, Reuters. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass da eine Nation gibt, die immer wieder Tanker angreifen, vor allem Tanker mit russischem Bezug. Okay, es ist Krieg, aber diese Tanker liegen vor der Küste der Türkei. Türkei ist ein NATO-Mitgliedland. Und wenn eine Drohne einen Öltanker richtig trifft, dann haben wir eine Umweltkatastrophe. Und ich denke, es sollte jemanden geben, der dieser Nation, deren Namen oder dessen Namen ich hier nicht nennen möchte, ihr wisst, von wem die Rede ist, mal ganz gehörig die Leviten lässt. Kann nicht sein, dass aufgrund einer Kriegsführung vor der Küste der Türkei vielleicht eine Ölverpestung stattfindet. Wenn es einen Krieg gibt, dann sollte der regional begrenzt sein und nicht übertragen werden auf plötzlich NATO-Gebiet. Türkei ist NATO. Ja, ich mache mal weiter in diesem Bericht. Der Tanker James II, der zum Zeitpunkt des Vorfalls unter der Flagge von Palau fuhr, befand sich etwa 80 Kilometer nördlich des Gebietes Turkeli im Schwarzen Meer. Die Tanker Altura und Velora, die unter der Flagge von Sierra Leone fuhren, wurden in der Nähe bei einer Umschlagsoperation angegriffen. Umschlagoperation, das heißt Löschen von Fracht zum Beispiel. Ja. Rettungsboote wurden zum Einsatzort geschickt und alle Besatzungsmitglieder der Tanker befinden sich im guten Zustand. Die meisten Besatzungsmitglieder von solchen Tankern sind Filipinos. Das ist ein tapferes Volk. Ich habe mit denen arbeiten dürfen. Und das sind Leute, die arbeiten schnell, effizient und gut. Leider auch billig. Das heißt, sie verkaufen sich meist unter Wert. Also, Kriegsführung außerhalb des Territoriums. Also nochmal ganz kurz auf den Punkt gebracht. Ich finde, Ziele angreifen des Gegners auf dem Kriegsschauplatz, auf dem Theater operationell, das ist okay, das ist legitim. Aber Ziele außerhalb von diesem Gebiet anzugreifen, vielleicht auf internationalem Territorium, das ist ein absolutes No-Go. Und da sollte man denen da drüben vielleicht mal flüstern. Es geht uns alle an. Es geht um die Umwelt. Ja? Wir gehen weiter zum nächsten Bericht und jetzt gehen wir mal rüber nach Russland. Russland Ex-Verteidigungsminister und aktueller Sicherheitsratschef Sergei Shoigu hat die Warnung an ausländische Botschafter, Kiew zu verlassen, als vollkommen ernst und bewusst bezeichnet. Und ich denke, der Mann weiß, von was er redet. Nach seinen eigenen Worten könne der angekündigte Schlag auf die ukrainische Hauptstadt jederzeit erfolgen. Die Aussage verstärkt die Drohkulisse gegen Kiew und richtet sich zugleich an die internationale diplomatische Gemeinschaft. Ein tatsächlicher Angriff auf ein Zentrum mit hoher diplomatischer Präsenz würde die Eskalationsdynamik im Krieg erheblich verschärfen. Und das denke ich auch. Weil ich habe gestern schon meine Idee geäußert, wenn der Westen seine Diplomaten vor Ort lässt, dann ist das für mich in meinen Augen irgendwie verantwortungslos. Denn, wie Shoigu sagt, der Schlag könnte jederzeit kommen. Und wenn ein Diplomat ums Leben kommt, aus dem westlichen Staat, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, dann müssten das die Politiker auf ihre Kappe nehmen, die gesagt haben, wir lassen unsere Diplomaten vor Ort. Das wäre aber auch genau für diese Länder ein gefundenes Fressen, hinterher sagen zu können, schaut mal her, die Russen haben unsere Diplomaten angegriffen. Und jetzt leben wir in der Legitimität, Russland als Feind, als direkten Feind anzusehen. Und wir sollten vielleicht mal reingehen in die Überlegung, lässt der Westen deswegen seine Diplomaten vor Ort? Wir gehen weiter zum nächsten Bericht, liebe Freunde. Die ukrainische Armee hat versucht, mit einem deutschen Panzer vom Typ Leopard 1A5 einen Durchbruch in Konstantinowka an der Volksrepublik Donetsk oder in der Volksrepublik Donetsk zu erzwingen. Das ging nicht gut aus für diesen deutschen Leopard 1A5. Ja? Ich bin gerade mal am Graben, militärisches Wissen, Leopard, deutscher Panzer, Kampfpanzer. Da gibt es den 1A5, es gibt aber schon die Nachfolgeversion, 2A5. Mal ein direkter Vergleich. Der 1A5, ich glaube, damit hat man den Ukrainern kein großartiges Geschenk gemacht. Warum? Der ist zu schwach gepanzert. Das war ein Kampfpanzer, den hat man entwickelt in den 70er Jahren. Damals noch mit der Topic, okay, er kommt vielleicht mal irgendwann zum Einsatz, aber man wusste damals nicht, dass der zum Einsatz kommt im Kampf der hohen Intensität. Nämlich kurz vor Russland oder in der Ukraine. Und jetzt hat man während der Gefechte festgestellt, die Panzerung reicht nicht aus. Jetzt im Vergleich zum 2A5, Kampfgewicht vom 1A5, 43 Tonnen. Der 2A5 hat 60 Tonnen, 62 Tonnen so ungefähr. Die erste Version der 1A5 hat ein Rohr oder eine Kanone, Hauptkampfwaffe, von 105 mm. Während das Nachfolgemodell der 2A5 schon, da wären wir schon bei 120 mm Glattrohr. PS oder Motorstärke, würde ich sagen, 850 PS für den ersteren, fast das Doppelte für den 2A5, nämlich 1500 PS. Jetzt sage ich mir mal als alter Militär, im Kampf der hohen Intensität, so wie er heute tobt in der Ukraine, da brauchst du einen leichteren Panzer. Ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist. Also du bräuchtest quasi einen Kampfpanzer, 40 Tonnen, 43 Tonnen, wie der 1A5, aber mit einem Motor von 1500 PS. Das wäre ideal. Weil im Kampf der hohen Intensität muss ein Panzer flink sein wie ein Wiesel. Und ich denke, dass die großen Panzer, die Abrams, die Challenger und die 2A5, in der Ukraine alle massive Probleme aufzeigte. Das ist das Problem. Wie seht ihr das? Wobei ich sogar glaube, so weit gehen zu dürfen, dass der Kampfpanzer als Hauptinstrument in einem Krieg schon verdrängt wurde von der Drohne. Wir sind voll drin im Drohnenkrieg und ich denke, dass die Drohne den Kampfpanzer zurückgeworfen hat in die Second Range. Also weiter nach hinten. Das heißt, du kannst heute nicht mehr an der vorderen Front mit Kampfpanzern agieren. Das geht nicht. Diese Panzer sind exponiert. Und wenn sie exponiert sind, Ratatouille, aus die Maus an die Gelände, fini, that's the point. Also Kampfpanzer, zweite Range, Drohnen nach vorne. Die haben übernommen, that's the point. Ich denke, ich habe euch genug Ideen gegeben zum Nachdenken. Freunde, Kameraden und Abonnenten, ich melde mich ab. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist, Krieg ist scheiße, brauchen wir nicht. Wir wollen auch nicht kriegstüchtig werden. Waren wir schon mal vor 80, 90 Jahren und das ging bescheiden daneben. Ich melde mich ab aller Bundeswehr, ich melde mich ab aller Fremdenlegion. Grüße gehen raus, ich liebe euch und Servus Deutschland, bye bye. Das heißt, die Drohnen, Kaffee, hab heute Morgen schon viel gesprochen.